Ja, stimmt. 69. Läuft schon? Okay. Musst du heute wieder drüber nachdenken, weil Gott mich seit zwei Wochen oder so mir eigentlich fast, naja, fast täglich ist übertrieben, aber öfters so ein immer wieder so aufs Herz spricht, so ein Wunsch halt, Herr, lehre mich beten. So ein, was ist beten? So ein, und ich will dir wohlgefällig beten. Und natürlich kommen dann gleich die Verse wieder in den Kopf, so, wo es halt heißt, der Heilige Geist, der spricht für uns in unaussprechlichen Seufzern. Ne? Und du überträgst mit Ehre und mit Respekt und mit Ehrfurcht vor Gott. Also meine Gebete, egal wie ich plapper, beleidigen Gott nicht. Und seine Größe und seine Autorität als König. Ne? Deswegen darf ich kommen zu ihm wie, wie ein kleines Kind, wie ein naives Kind, und darf einfach losblabbern vor ihm, zu meinem Abba, zu meinem Papa. Ne? Ich muss viel drüber nachdenken. Das Gebet ist so eine wichtige Sache. Ich persönlich glaube, das Gebet ist das Wichtigste, was wir zu tun haben. Die wichtigste Aufgabe, die wir haben, der wichtigste Kampf. Ich glaube, das Gebet, das mangelnde Gebet ist dran schuld, wenn der Gläubige nicht stärkt, nicht aufwächst. Weil ohne das Gebet sind all meine Taten nichtig und wertlos. So sehr ich mich auch abmühe. So, das werden wir heute wieder sehen mit einem Vers, den David bringt. Das Gebet, die Anbetung, der Lobpreis und der Dank für Gott wohlgefälliger sind als irgendwelche Schlachtopfer, die ich bringen kann. Irgendwas Physisches, was mich was kostet. Ne? Und ich merke auch, wie wir alle, so das Gebetsleben ist auch das, was am ehesten und am meisten angegriffen wird. Nicht dazu plappern wie ein Kind, aber trotzdem möchte ich lernen, mehr mit Ehrfurcht und mehr mit Kraft und Stärke und Glauben zu beten, weil ich denke, dass das zur Reife dazugehört. Ne? Weil wir sollen ja auch irgendwann erwachsen werden im Geist. Zwar so naiv wie Kinder zu Gott kommen und glauben, dass sich keine Sorgen macht, sondern einfach davon ausgeht, dass es so ist, wie es ist. Ne? So, aber trotzdem gereift, dass, wenn das Gebet nicht gleich gehört wird, dass man trotzdem wartet und einfach glaubt, so, dass es gut ist, in Gottes Händen zu lassen. Ne? Und ich denke, das Gebet ist auch wichtig, um frei zu werden von sich selbst zu sterben oder wie man es auch nennen will. Weil wenn ich vor Gottes Thron komme, dann macht er mir die Augen auf und macht mich frei in gewissen Bereichen, wo ich gebunden bin, und von dem, was er mir dann nimmt vor seinem Thron, da ist Platz da in mir. Ja. Platz zum Füllen, und entweder fülle ich es mit der Unterhaltung der Welt oder mit Begierden und Lüsten und der Verwirklichung von dem, was im Endeffekt zur Sünde führt, so, oder ich fülle es mit den guten Sachen, die Gott mir darreicht an seinem Thron, wenn ich komme. Ja. Und so erfüllt es mein Leben mehr und mehr, und du siehst es bei alten Gläubigen, die schon seit Jahrzehnten in Herrn verbunden sind, voller Demut und Ehrfurcht und auch tun, was Gott ihnen sagt. So, und die Gehorsam gelernt haben, Disziplin, und die Ehrfurcht erlernt haben dadurch, dass sie vor Gottes Thron stehen seit Jahrzehnten und immer mehr Gottes Größe erfahren, so, und einfach merken, wie klein sie und ihre Probleme sind, ne? Und der Feind. So, Menschen, die wirklich geformt sind zum Herrn hin. So, das sind Beter, Anbeter. Das sind Menschen, die voller Freude und voller Erwartung das Leben, das sie haben. Und es ist schade, dass die meisten bis zum hohen Alter brauchen, um so diesen Frieden und diese Freude zu haben, ne? Diese Genügsamkeit. So, das merkt man ohne Gott oder mit Gott, ist egal. Im Alter sind die meisten Menschen werden genügsamer, brauchen nichts mehr. So, also geben sie all ihr Geld, das sie noch übrig haben, so an die Enkel und Kinder. Ne? So, aber im Glauben genügsam zu werden, ist was Wundervolles. Im Geistlichen genügsam zu sein. Ein genügsamer Mensch, der sagt, ich bin und ich habe, was ich brauche. So, und all das, was mir zur Verfügung steht, das brauche ich nicht für mich, ich kann es geben. Ne? Das kriegt man nur durch ein betendes Herz hin. Das Gebet ist entscheidend. Und das, was wir in der Bibel halt oft nicht sehen bei den Männern und Frauen Gottes, wir sehen nur ihre Siege, ihre Geschichten, wie der Feind da kommt und wie sie reagieren und dann große Siege haben, wie sie verzichten und auf den Weg gehen und alles verlassen, um einfach auf Gottes Wort hin, in der Annahme, ja, aus mir wird ein großes Volk kommen und das wird gesegnet sein. Ein Volk, das von der Sklaverei rauszieht in ein unbekanntes Land, in ein unbekanntes Gebiet. Wir wissen überhaupt nicht, wo da am nächsten Tag, wo es lang geht. Sie gehen einfach mit dem, was sie tragen können, los. Wir vertrauen auf Gott. Ja, aber wir sehen diese großen Siege und diese großen Männer und Frauen mit ihren großen Taten. Das waren viele Wunder. Aber man kriegt leicht ein falsches Bild von diesen großen Männern und Frauen Gottes. Auch im Neuen Testament, Paulus, Petrus und wie sie alle hießen. Du siehst nur, was sie aufgeschrieben haben, was sie weitergeben wollten, ne? Was Gott gewirkt hat und getan hat. Du siehst im Evangelium Jesus selber, ne? Und nur an wenigen Stellen kommen seine Gebete raus und es wird klar, dass auch er vollkommen Mensch war. Ne? Am meisten wird das, glaube ich, im Garten Gethsemane vor der Kreuzigung klar. Aber wir sehen all diese großen Geschichten und wir wollen so sein wie sie, weil sie eine Wolke von Zeugen sind, des Glaubens. Von Gott mit dem Namen erhoben, für die Ewigkeit aufgeschrieben im Buch des Lebens. Und wir wollen dorthin, wir wollen das sein. Jünger Jesu, die gehorsam sind und eine Ehre für Gott. Ich will das zumindest. Man denkt oft so, dass man kriegt halt nicht die menschliche Seite in diesen Geschichten mit. Nur selten. Und trotzdem hat jeder eine menschliche Seite. Und wir können froh sein, dieser große König David, der so krasse Dinge getan hat. Ne? Wir haben hier die Psalmen, seine Gebete. Gott hat das geschenkt. Das ist eine Gnade in meinen Augen, soweit. Das sind die persönlichen Gedanken von David zwischen den Schlachten. Bevor ein Kampf war. Gedanken, wie seine Seele geschrien hat und wie seine Bewegungen waren und seine Gedanken halt in der Schlacht, in der Verfolgung, alleine, ohne Menschen. Oder mit voller Freude und Ehrfurcht und Lobpreis, weil er die Bundeslade einführen kann. Seine Gedanken. Wir haben schon einige Psalmen angeguckt und wir haben gesehen, hier kann man lernen, was es heißt, zu beten. Und Gott hat einen Mann benutzt, seine Gebete aufzuschreiben, inspiriert vom Heiligen Geist, König David. Und von dem hat er gesagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Also wenn du ein Mann oder eine Frau nach Gottes Herzen sein willst und lernen willst zu beten und was es heißt, vor Gott zu kommen, dann hast du hier ein perfektes Vorbild für, was ist Gebet und wie kann Gebet aussehen. Und wenn du durch die Psalmen gehst, dann siehst du, David kommt einfach so, wie er ist. Mit all seinen Wirrwarr, mit seinen wirren Gedanken, mit all seinen Ängsten, aber auch mit all der Freude und den Lobpreis und der Hoffnung, die er hat im Glauben und in Jesus Christus oder in Jahwe. Er kommt, wie er ist, zerbrochen oder geheilt. Voller Angst oder voller Siegeskraft und Übermut. Aber Gott sagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Die großen Taten haben viele andere gemacht, von denen wir noch nie gehört haben. Aber das hier ist ein Mann nach Gottes Herzen. Warum? Weil er ein Gebetsleben hat, ein aktives, in jeder Situation. Weil es ein Mensch ist, der gesagt hat, von klein auf so, ich suche meinen Gott und ich möchte ihn kennenlernen, mit ihm sein. Ein Mensch, der sich verliebt hat in diesen Schöpfer. Und der so weit weg ist und doch, je mehr Jahre er mit Gott geht, desto näher rückt Gott und desto enger und vertrauter ist Gott, David. Haltet nie an mit Gebeten, bleibt im Gebet. Sagt Paulus, sagt Jesus auch, unablässig, unaufhörlich. Also was heißt Gebet? Das heißt einfach, die Präsenz Gottes ist anwesend und real. So, du gehst nicht alleine durchs Leben oder mit deinem Partner oder deinen Freunden, mit der Gemeinde oder sonst wem gerade, sondern du gehst mit Gott durchs Leben. Mit Gott und Anhang. Wer auch immer dir zum Anhang gibt. So, aber Gott muss real sein. Und bei wem Gott nicht real ist als lebendige Person, der muss Gott besser kennenlernen. Muss noch mehr ihn suchen. Noch mehr vor seinen Thron kommen, damit Gott eine Chance hat, sich zu offenbaren. Also lass uns neues Gebet hören. Dem Vorsänger nach der Melodie Lilien von David. Hilf mir, o oh Gott, denn die Wasser, die gehen mir bis an die Seele. Ich bin versunken im tiefen Schlamm und ich habe keinen Stand. Ich bin in tiefes Wasser geraten und die Flut, die überströmt mich. Ich bin müde vom Schreien. Meine Kehle ist schon vertrocknet. Meine Augen, die sind verschmachtet im Harren auf meinen Gott. Das ist mal wieder eine schwere Zeit. Und ich kenne das Gefühl, auf jeden Fall. Herr, ich bin versunken im tiefen Schlamm. Ne? Das Wasser geht mir bis an die Seele. So, und wenn die Angst und die Furcht und die Probleme und die Not so hoch steigt, dass es den physischen überwindet und man einfach in der Seele kaputt ist und am Ertrinken. So, wenn es nicht nur eine äußerliche Anfechtung ist, sondern die tief innen geht, die noch weiter geht als das Herz. Ne? So, wenn diese Schmerzen und diese Furchen, diese Gefühle die Seele angreifen und versinken lassen, wie hier in diesem Schlamm, so, dann ist es schwer und wir wissen alle, was wir tun müssen in der Situation. Wir harren auf Gott und David macht das auch, aber weißt du, er schreit hier zu seinem Gott, wahrscheinlich zum tausendsten Mal in der Situation oder mit der Situation so. Und er sagt so, ja, ich bin versunken im tiefen Schlamm. Und wer im tiefen Schlamm steht, der sinkt Schritt für Schritt. Ne? Und je schneller du dich bewegst und je mehr du aus eigener Kraft versuchst, dich rauszuholen, desto schneller sinkst du ein. Ne? Deswegen ist es vernünftig, in den größten Problemen, der größten Trübsal, die wir haben, wo wir uns verlassen fühlen und einsam und einfach nicht können, weil wer im tiefen Wasser ist, wie willst du rauskommen? Wer im Schlamm sitzt bis hier, wie willst du dich befreien? Ne? Und jede eigene Bemühung und jedes eigene Zutun bringt dich nur noch tiefer ins Schlamassel und in die Probleme. Ja. Und jeder von uns hat verschiedene Möglichkeiten, sich abzulenken. Also manche vielleicht durch Drogen oder Alkohol oder durch Filme oder durch Spiele oder durch Medien oder soziale Medien, was auch immer. Ist egal, Bücher vielleicht, ne, oder Arbeit, irgendwas tun, sich ablenken, so Kinder und Familie oder auch nicht, so ist egal, so. Aber David ist ja an einem Punkt, wo er sagt, so, ich komme da nicht raus. Ja, so, ich komme da nicht raus. Jesus Kochatsche.
Jesus.
Tak. So, ich bin versunken im tiefen Schlamm und habe keinen Stand. Und ich kenne das. Keinen Stand zu haben heißt, ich bin hilflos. Ich kann mich nirgendwo festhalten. Ich kann nirgendwo aufbauen. Ich kann mich nirgendwo mir irgendein Konstrukt bauen, das mich noch hält, sondern ich bin einfach ohne Stand hilflos. Ich muss mich einfach der Situation übergeben und bin gefangen. Ich bin müde, Vers 4, von meinem Schreien. Meine Kehle ist vertrocknet. Meine Augen sind verschmachtet. Seine Kehle ist vertrocknet, weil er nach Gott schreit und ruft in seiner Situation. Und er schreit so lange schon und so ununterbrochen, so dass einfach seine Kehle keine Kraft mehr hat. So. Er sucht mit seinen Augen Gott so und kann sie einfach nicht mehr finden, weil seine Augen zugeschwollen sind von vielen Aufhalten. So. Kennt ihr vielleicht auch? Du bist in Situationen, es gibt Gott, du betest im Glauben, im Vertrauen, du bist gehorsam im Vertrauen und im Glauben. Du versuchst, dich sauber zu machen, dein Leben sauber zu machen und zu ordnen, das Richtige zu tun, um Gott wohlgefällig zu sein. Und du betest mit Hingabe und versuchst, dich zu ändern und selbst zu sterben. Aber es geht immer tiefer. Ja. So dass du auch schreien musst, so meine Kehle ist schon vertrocknet, meine Augen sind zugeschwollen. Ich kann einfach nicht mehr zu Gott rufen. So, ne? Weil er einfach nicht eingreift. Und einfach sich nichts verändert, sondern es wird schlimmer und schlimmer, je mehr Gutes ich tue, so, und je gehorsamer ich bin. Ne, habe ich letztens erst gehört von jemandem hier. So, ja, das kenne ich auch. Wenn die Kehle vertrocknet ist und die Augen verschmachtet sind, weil man auf Gott harrt. Also ist es falsch, auf Gott zu harren? Sollte man dann nicht lieber locker lassen und seinen geraderen Weg gehen oder sich was Neues suchen und einfach selbst in die Hand nehmen? Weil das scheint ja dann nicht der Weg zu sein, wo Gott hört und erfüllt. Nein, das wäre absolute Torheit und falsch. Weil selbst wenn du jemanden findest oder irgendein Ding, was dich aus deinem Schlamm zieht, es zieht dich gleichzeitig in eine neue Pfütze. In einen neuen Schlamm. Und du hängst da wieder fest und kommst nicht raus. Und es ist besser, in der Schlammgrube zu sitzen, denke ich, im Vertrauen und im Harren auf Gott, in die Gott einen reingesetzt hat. Als sich selber in irgendeinen Schlamm zu suhlen, wo man nicht den Ausweg kennt. Und wir wissen den Ausweg. Manchmal müssen wir sinken und manchmal hört Gott einfach nicht sofort, sondern nach seiner wunderbaren Zeit, wenn das Maß voll ist. Und oft sitzen wir in Schlammgruben und sind am Versinken und Gott lässt sich Zeit in unseren Augen, weil für ihn gibt es keine Zeit. Und lässt auf sich warten, obwohl das auch Quatsch ist, weil Gott schon für alles gesorgt hat. Aber uns kommt es so vor, weil wir zeitlich begrenzt sind, ne, und physisch begrenzt. Aber Gott ist das total egal. Warum? Weil er nicht so begrenzt ist wie wir. Er hat uns begrenzt gemacht. Wir sind nicht Gott gleich. Er lebt zeitlos. Für uns gibt es Wunder. Alles, was er tut und unerklärlich ist, muss der Mensch als Wunder definieren. Für Gott gibt es keine Wunder. Für Gott ist das ganz normal. Dann halte ich halt die Zeit an oder drehe halt die Zeit ein paar Tage zurück. Mache ich dann. Stillensturm und ist wieder am Leben der Tote. Das ist für Gott nichts Bewegendes, nichts Großes, nichts Kleines. Das ist einfach normal. Da muss er sich nicht anstrengen und bemühen. Für uns jedoch, da wir begrenzt sind und Gott nicht fassen können und diesen Raum nicht fassen können, in der er sich bewegt, für uns ist es unvorstellbar, mächtig, groß und unfassbar. Für uns gibt es Wunder, für Gott nicht. Und so ist es auch in unserer Situation, wenn wir irgendwo festhängen und einfach Gott, so scheint es, ob es ihm egal ist oder uns vergessen hat oder nichts machen will, nicht aufzugeben, sondern zu harren auf diesen Gott, weil wir wissen, er kommt spätestens pünktlich. Er kommt immer pünktlich. Zur richtigen, perfekten Zeit zum Harre auf Gott, meine Seele. Vers 5. Die mich ohne Ursache hassen, sind zahlreicher als die Haare auf meinem Haupt. Die mich verderben wollen, sind mächtig, die ohne Grund mir Feind sind. Was ich nicht geraubt habe, das soll ich erstatten. Und das kennst du doch, oder du investierst dich und du versuchst das Gute zu tun, aber die Leute nehmen dich nur aus. Oder du machst Minus. Du sagst die ganze Zeit, du arbeitest und arbeitest und was kriegst du im Endeffekt? Du hast Minus. Wofür arbeitest du dann? Wenn du eh nur Schulden hast oder am Kämpfen bist. Macht das Sinn? Ja. Irgendwo, für irgendjemanden macht das Sinn. Aber auch in der Situation kann ich sagen, ich vertraue auf meinen Gott, weil er weiß, was ich brauche und er hat mir versprochen, täglich zu sorgen für meine Nöte, die ich wirklich brauche. Und das betrifft nicht nur Essen und Kleidung und das Physische, was wir brauchen, sondern er ist auch gekommen, um zu trösten. Bedarf auch alle Hilfe, die meine Seele braucht, um durchzuhalten. Das bedarf auch Stärke und Kraft. Offene Türen und geschlossene Türen, freie Wege und Wege, die wieder weggehen. Gott ist da mit allem, was ich brauche, auch mit den geistlichen Sachen, mit den emotionalen Sachen, mit den geistigen Sachen. Er ist da und sorgt. Täglich. Selbst wenn der Feind noch so groß ist und ich mich noch so beraubt fühle. Vers 6. O Gott, du kennst meine Torheit und meine Verschuldungen sind dir nicht verborgen. Das ist ein weiser Spruch. Das ist ein Mann, der weiß, wer er ist. Und auch ich stehe ständig bei Gott und denke, du weißt ja, wer ich bin und was du zu erwarten hast mit mir. Du weißt es noch eher, bevor ich es weiß. In den Momenten, wo alles gut läuft und ich mich stark fühle, da weißt du schon, dass ich morgen würde sagen, ich bin ein Wurm. Ne? Sei mir gnädig. So ein Gott, du kennst mich. Du kennst meine Dummheiten. So ein meine Dummheit und meine Verschuldung, die ich habe. Meine Verfehlung, meine Sünden. So ein lass nicht zuschanden werden an mir, die auf dich hoffen. O du Herrscher, Herr der Herrscher, lass nicht meinetwegen beschämt werden, die dich suchen. David sitzt da und er ist gerade im Nichts, obwohl er Gott so sehr liebt und sucht und auf ihn harrt und wartet und gottesfürchtig ist, so ein vor Gottes Thron kommt und mit ihm Gemeinschaft hat und mit ihm redet, als ob er gerade dasteht. So ein aber er sagt so, Herr, nimm meine Situation. Du weißt, wie dumm ich bin und wie schwach, Sohn. Gib mir Kraft, dass ich hier ein Zeugnis bin für dich, weil die, die dich suchen, sehen mich und ich möchte nicht im Weg stehen, dass die nicht errettet werden. Das ist ein tolles Herz. Zu Davids Zeiten. Das ist nicht Neues Testament. Das ist Altes Testament. So, und das war Davids Herz und David war ein Evangelist. David war ein Evangelist. Ne? So, und wer das noch nicht wusste, muss einfach mal 1. und 2. Samuel lesen und die Psalmen. Da sind 400 Leute, mit denen er einfach rumhängt. Ausgestoßene, Obdachlose, Kranke, so ein Penner und was auch immer, so ein Alkoholiker, so ein, ne. Aber die führt er zu Gott, in die Anbetung, in den Lobpreis, zur Ehre. Er schreibt Lieder fürs Volk, das total weg von Gott ist, das sich selber entfernt hat von Gott und gesagt hat, wir wollen einen menschlichen König, weil wir wollen Prestige haben in der Welt. Wir wollen so sein wie die Welt. Wir wollen nicht mehr extra stehen, so ein, wir wollen nicht mehr das alleinige Ding sein hier in der Welt, so ein, wo Jahwe sich offenbart. Wir wollen einen König, der Politik führt mit den Königen außerhalb von unserem Reich. So ein, wir wollen mit der westlichen Welt uns verbünden. So ein, wollen Frauen aus anderen Nationen haben. So ein, ne, und sie suchen sich. Und sie nehmen sich einen König, so einen Saul, und werden bitterlich enttäuscht. Dann schenkt Gott ihnen diesen König nach seinem Wohlgefallen. Und das ist schön, weil dieser König hatte keine Wahl. David war auf der Weide und hat getan, was er tun musste, von seinem Vater befohlen. Das war sein Platz. Und dann kommt Gott durch Samuel und sagt, du wirst König. Punkt. Ich denke mir, David saß öfters auf seinem Thron oder in seinem Nachtzimmer und hat gedacht, ich will kein König sein. Ich will hier nicht oben stehen und alles anführen. Ich will nicht vorausreiten in den Krieg. Ich habe keinen Bock da drauf. Ich möchte lieber an meiner Weide sein und meine Ruhe haben, mit einer Frau und Kindern und einfach ein chilliges Leben. Musiker. Ne? Aber er hatte keine Wahl, genauso wenig wie wir eine Wahl haben. Weil wenn der Herr ruft und er wählt so, und der bekommt auch seine Gaben. Ja. Und dem wirkt Gott, ob er will oder nicht, seinen Willen. Und dann kommt auch das Wirken und am Ende das Vollbringen. Das siehst du bei Jona schön. Wir haben zwar einen eigenen Willen, aber trotzdem kommen wir da nicht raus. Weil wir tun Gottes Willen, weil er uns berufen erwählt hat. Und Jona, der sich gewehrt hat, weil er keine Liebe hat für seinen Nächsten und für die Heiden, kommt und ja, war ein Fehl. Hat nicht geklappt. Und auch sein ganzes Meckern und sein Hass hat ihm keine Punkte gebracht. Gott macht, was er will, wann er es will, mit wem er es will und wie er es will. Aber was wir wissen können, ist, Gott ist ein Gott, der uns zu Gefäße der Ehre macht. Das, was er wirkt durch uns, ist gut. Und wirkt auch nur Gutes und nichts Schlechtes. Also wenn du in so einem Loch bist, Mann, dann mach die Augen auf und erkenn, dass Gott einen Grund hat dafür. Er könnte einfach zu einem Menschen sprechen, ins Herz, wie er es oft macht, und der Mensch ist einfach frei von seiner Überheblichkeit und wird demütig. Und alles ist super und wunderbar, aber so wirkt Gott halt nicht immer. Und manchmal müssen wir durch die Scheiße waden, um andere rausziehen zu können. Ich kenne so viele Christen, die nicht nur Pastoren, weil die müssen oft predigen über Dinge, die sie noch nie erfahren haben, sondern nur gelesen und gehört. So, aber ich lese so oft oder höre von Christen halt, die absolut keine Ahnung haben. Zum Beispiel ein Ehepaar, das war gerade noch verheiratet, so, und hat noch keine Wohnung zusammen gehabt, ne? So ein und sagen, ja, wir wollen jetzt eine Eheseelsorge machen. Das hat Gott uns aufs Herz gelegt, so, und wir wollen Ehepaare beraten, die ein Problem sind. Waren aber selber noch nie ein Problem, haben keine Kinder, keinen Stress, sich selber noch nicht mal kennengelernt, weil sie nur außerhalb gewohnt haben. Noch nie zu zweit allein. So, wie wollen die ein Ehepaar helfen, das gerade durch die absolute Krise geht? Ja, gucke, Gott sagt das und das, und du musst einfach nur dich demütigen unter deinem Mann, und du musst deine Frau lieben und so, und fertig, Problem gelöst. Ne? So, so läuft das nicht. So, Gott beruft Leute und lässt sie mit Absicht durch die Scheiße laufen. Bringt sie zu einem Punkt, wo sie einfach nur versunken sind und nur noch ein Haar rausguckt aus dem Schlamm. Und kurz bevor sie am Ersticken sind und am Zerbrechen, so, und am Tod, reißt er sie wieder raus, stellt sie hin, wäscht sie ab und sagt: Und jetzt habe ich einen Platz für euch. So, geht raus zu den Ehepaaren, die ich euch gebe, so, und heilt. Erzählt von dem, was ich Großes getan habe in eurem Leben. Und schon wirst du zum Propheten. So, und zum Sprachrohr Gottes, weil du aus Erfahrung sprichst. Du siehst das Ehepaar, wie es weint und zerbrochen ist, und du weinst mit, weil du genau fühlst, was sie fühlen. Ja. Wie willst du Menschen beraten, die ein behindertes Kind haben oder eine Behinderung haben? So, wie willst du da entgegenkommen, wenn du überhaupt nicht verstehst, was das bedeutet? 24 Stunden am Tag da drin zu sein. So, ja. Das geht nicht. Du kannst vielleicht Gott um Weisheit bitten, aber du wirst nie mit deiner Seele fühlen und beten. So, nur mit deinem Kopf. Ja. Und du wirst nicht mehr als ein Sozialarbeiter sein in christlichen Kreisen, wenn du es so willst. Weil du nur aus deinem Kopf heraus versuchst, die Situation zu begreifen und irgendwie die Wege, die du gelernt hast, da anzuwenden. Und das klappt nicht. Nicht im Seelischen. Ne? Nicht bei jedem Menschen. So. Von daher, wenn du durch schwere Zeiten gehst, so, dann versuch, ein bisschen größer zu denken und zu sehen. Weil es geht nicht um dich. Aber Gott lässt dich nicht allein, sondern Gott ist mittendrin, und er weiß genau, was er tut. So. Und er hört. Erhören. Wenn du alles gelernt hast, was du lernen musst, und wenn du an dem Punkt bist, um zu verstehen, was als nächstes kommt. Alles, was Gott wirkt und tut in unserem Leben, ist gut und wichtig. So, das müssen wir einfach verstehen, und das muss man glauben und annehmen können. Ansonsten strampelst du nur in deinem Leben rum, du versinkst noch tiefer. So. Oh Gott, du kennst meine Torheit, und meine Verschuldung sind dir nicht verborgen. Lass nicht zu Schanden werden an mir, die auf dich hoffen. O du Herrscher, der Herrscher der Herrscher. Lass nicht meinetwegen beschämt werden, die dich suchen, du Gott Israels. Denn um deinetwillen trage ich Schmach. Und Schande bedeckt mein Angesicht. Entfremdet bin ich meinen Brüdern und ein Fremder geworden den Söhnen meiner Mutter. Das ist ganz allein. Sogar Familie. Denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt, und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Hier ist David, und das ist nicht sein Verschulden, nicht weil er Sünder ist oder irgendwie rumgehurt hat mit einer anderen Frau oder sonst irgendwas oder Mörder war oder keine Ahnung, sondern David ist in diesem schweren Situation, weil er alles richtig macht. Das gehört einfach gerade dazu, zu dem Stück Weg, den er gehen muss.
Hallo.
So, pst. Prosch. Dziękuję. Ich bin entfremdet sogar von meinen Brüdern, weil ich so einen Eifer habe für dein Haus, sagt David hier. Weil ich Eifer habe, jede Minute in der Gemeinschaft zu sein, in der Gemeinde. Nachzusinnen über dich, dich zu suchen im Gebet, Dankopfer und Preisopfer geben will, singen möchte, so ein. Für mich und für andere opfern will. Deswegen bin ich verlassen und allein und in der Grube und versinke. So, Und weil ich dich so sehr liebe und keinen Kompromiss mache. Deswegen sitzt du hier, sagt er. Weil die, die dich schmähen, schmähen mich um deinetwillen. Weil ich einfach dich lebe, obwohl das ganze Volk leben will, wie es will. Aber ich nicht, sagt David. Ich nicht. Sondern ich nehme alles in Kauf, was ich bezahlen muss, um den Weg zu gehen, der dir gefällt. Warum? Weil du mir gefällst und ich dich lieb. Und David kostet das was. Auch als König hier. Er muss bezahlen für die Gerechtigkeit. Aber das haben wir letztens am Sonntag gelesen in Petrus. Das ist keine Schande. Es ist besser für das Gute, das man getan hat, bestraft zu werden oder gequält oder nee, wie, verfolgt oder wie auch immer, ne? Als für Böses tun. Vers 11. Als meine Seele fastete und sie weinte, wurde ich deshalb beschimpft. Krass, oder? Die Gemeinde Gottes. Und als ich mich mit Sacktuch bekleidete, haben sie mich zum Sprichwort gemacht. Ich glaube, das hat noch Kinder von mir. Er sagt, ich habe mich gedemütigt, und die haben auch ein Sprichwort gemacht. Keine Ahnung, was für eins. Würde es gern wissen jetzt. Ja, er hat gefastet, das heißt, er hat verzichtet auf seinen Luxus und sein Recht als Mensch essen, trinken und Spaß zu haben. Hat er gesagt, nee, ich werde das alles aufgeben, um einfach nur konzentriert auf dich zu sein. Er hat geweint in der Seele. Und ich weiß nicht, wie oft du vor Gott weinst. Ja. Aber wenn die Seele wirklich fühlt und wirklich gebrochen ist und da ist und weint, so dann hat man echt viel zu tragen gerade. Ja. Dann sind es einfach Zeiten, wo man nicht halten kann. Ob man jetzt weint für jemanden oder für sich selbst oder wegen irgendwas. Ist egal. Aber David sagt, ich bin an meiner Grenze. Und deswegen läuft sein Leben nicht so, wie er es sich wünscht. Vers 13. Die im Tor sitzen, die schwatzen von mir und die Zecher, die singen von mir beim Saitenspiel. Ist es gemein von Gott? Wäre es menschlich betrachtet? Ja, klar. Also wenn ich hier einen menschlichen König habe und ich bin sein Knecht, Angestellter im Königshaus und sag mal, ich bin ein Knappe oder ein Rech, ein Hecht, ein Reiter hier, na sag mal, ein Ritter, danke, ne? Und der König redet zu mir. Und der König. Bleiben wir einfach bei der heutigen Zeit. Da ist Merkel. Ne? Und ich bin Angestellter bei ihr. So ein Sklave im Parlament oder so. Ne? Und sie verlangt von mir, Dinge zu tun als Ausgesandter und ich tue das im Gehorsam. Und die Leute lachen über mich und zerfetzen sich das Maul und machen Sprüche, so wie es mit Politikern heute ja gang und gäbe ist. Singen lustige Lieder, findest du bei YouTube. Ne? Aber ich tue alles richtig, weil ich meiner Kanzlerin untergeben bin und gehorsam und mich demütige und ihre Leitung akzeptiere und ich so gut wie möglich ihren Willen tun will. So müsste es eigentlich sein. Würde ich ja nicht tun, aber sagen wir mal, würde ich es tun. Und die Merkel kommt zu mir und sagt du kriegst diesen Monat kein Geld. Und hier dein Auto nehmen wir auch weg, du läufst jetzt die ganzen Wege du bist mir einfach zu teuer, das bist jetzt sorry, du musst dein Haus jetzt pfänden, ich stehe dann vor ihr und sage, ja, meine Familie, die meint mich schon, ich bin ganz alleine, was soll ich machen? Meine Frau will mich verlassen, weil ich kein Geld kriege, und ich nur unter ihnen arbeite und nur von ihnen rede und nur über ihre Pläne nachdenken, alles gebe, was ich kann. Ne? Und ich bin echt ein Assi geworden, lebe auf der Straße. Und ich habe nichts mehr, obwohl ich wirklich alles richtig gemacht habe. Besser als jeder andere vor mir und nach mir. Ist es ungerecht, ja? Absolut ungerecht. Ist es bei Gott ungerecht? Nee. Warum? Weil Merkel mir nur das Böse will. Aber Gott will nur das Gute für mich. Und wenn wirklich was passiert, was mir alles raubt, dann nur für was Besseres. Das haben wir bei Hiob gesehen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, manchmal ist einfach der Kampf da und Satan ist präsent. Auch seine Dämonen sind präsent. Und wenn du ein Beter bist, dann sind die Dämonen und Satan präsent. Warum? Weil du dich heiligst und du ein wirksames Werkzeug bist in Gottes Hand. Weil du ein Sprachrohr Gottes bist und sie wollen nicht, dass Gott redet. Weil du Licht bist. Und das Licht soll nicht scheinen in der Dunkelheit. Weil dann jeder erkennt, wie böse das Dunkle ist und wie schwach. Wenn du ein Leben führst in der Nachfolge Jesu, dann bedeutet das, dass es nicht mehr um dich geht, sondern dass da Kämpfe sind, wenn du es wirklich ernst meinst und folgst. Und das hat Kosten. Selbst wenn du Gutes tust und alles richtig, heißt es das nicht, dass dein Leben total gesegnet ist und du einfach auffliegst wie ein Heiliger. Und Gott dich ganz besonders behandelt und beschützt. Jesus hat gesagt, dass die Nachfolge kostet alles. Alles, was ich habe. Ich komme zum Kreuz mit viel. Und ich gebe es ihnen ans Kreuz und muss ihm alles geben, damit ich errettet bin. Ich muss sterben. Komplett mit allem. Mit allen Rechten, mit allen Wünschen und Träumen. Alles muss ich zum Kreuz bringen und er stirbt dort und ist nicht mehr. Auch wenn es noch in der Erinnerung da ist. Auch vor Gott nicht mehr. Ich muss alles bezahlen, alles geben, und das ist eine Menge. Und dann muss ich einfach im Glauben darauf vertrauen, dass dieser Gott, dem ich gerade alles gegeben habe, was ich besitze, mir viel mehr gibt, was viel besser ist und aus mir viel mehr macht. Und das kostet auch wieder Überwindung. Aber wer nicht vertrauen kann in Gottes Güte, wird nie zu dem Punkt kommen. Und das wirklich Gutes erfährt von Gott. Es kostet, aber das, was es kostet, Jesus hat gesagt, was du investierst, was du ausstreust, was du mir gibst, das kriegst du 30, 70, 100-fach wieder. Das sind Zahlen, die sind total utopisch. In der Welt würde das nie funktionieren. Ich komme hin und gebe dem Bäcker 1 Euro, und der gibt mir dafür Brötchen im Wert von 30 Euro. Das macht keiner. Das macht die Welt nicht, aber Gott macht's. Warum? Weil für ihn ist kein Wunder. Er hat unbegrenzte Möglichkeiten. Er muss sich nicht anstrengen. Das ist einfach alles da. Und wenn es nicht da ist, dann wird es gemacht. Und so kann ich mich zum Kreuz hinbegeben und im Vertrauen sagen, Jesus, ich will sterben. Gib mir ein neues Leben. Und dein Leben wird, wenn du es akzeptierst und nachfolgst und bei Gott Gemeinschaft suchst und ihm vertraust im Glauben, 100-fach so viel sein wie das, was du kennst und dir träumst oder erwünscht. Und wir kennen das alle. Wir sind vielleicht gerade manche von uns hier in einer Situation, wo wir das nicht sehen. Wo es auch nicht danach scheint, dass es dazu kommt. Aber es kommt dazu, weil Jesus es versprochen hat. Und das können wir annehmen. Von daher ist es weise, vorher drüber nachzudenken, bevor man sich bewegt im Schlamm. Ob es wirklich einen Nutzen hat, zu versuchen, rauszukommen und zu verändern. Vers 14. David ist in dieser Position, er sagt, ich aber, ich bete zu dir. O Herr, zur angenehmen Zeit, o Gott, nach deiner großen Gnade, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Wir brauchen nur warten, bis die Zeit kommt. Und sie kommt. Aber in Gottes Zeit. Und die ist angenehm. Auch voller Gnade. Und voller Hilfe. Reiß mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke. Herr, ich bin bewegungslos und ich warte auf dich. Und ich weiß, dass du mich rausreißen kannst. Also komm und reiß mich raus aus diesem Problem. Lass mich Rettung finden von denen, die mich hassen. Und aus den Wassertiefen. Dass mich die Wasserflut nicht überströmt und mich die Tiefe nicht verschlingt, noch die Grube sich über mir schließt. Erhör mich, Herr, denn deine Gnade, die ist freundlich. Und das erfährt nur ein Mann Gottes. Nur jemand, der wirklich vom Heiligen Geist erfüllt ist und ein Beter ist und Gemeinschaft hat mit seinem Schöpfer Er lebt die Gnade wie jeder andere Mensch auch, der rettet es, aber nur jemand, der wirklich vor Gott kommt und ihn beständig sucht und ihn beständig kennenlernt durch Zwiegespräche und nicht nur durch Bibellesen, sondern der lernt was ganz Mächtiges. An diesem Thron der Gnade, wo eine Menge Vergebung ist und noch Geschenk dazu, dann merkt man, Gott ist freundlich. Das ist ein freundlicher Thron, zu dem ich kommen darf. Es ist nicht einfach nur, dass Gott für mich sorgt und mir noch was dazu gibt und mir geht's wunderbar und besser als vorher, obwohl ich es nicht verdient habe, sondern die Gnade ist mir freundlich gesinnt. Gott ist freundlich. Ist ein Freund. Deine Gnade ist freundlich, wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knecht, denn ich bin in Not. Erhöre mich eilends. Nahe dich meiner Seele, erlöse sie um meine Feinde willen, befreie mich. Ja, du weißt um meine Schmach und meine Schande und die Beschimpfung meiner Widersacher, die sind alle vor dir. Die Schmach, die hat mein Herz gebrochen und ich bin elend. Ich warte auf Mitleid, aber da war keins. Und auf Tröste, aber ich fand sie nicht. So ging es Jesus auch. Und gleich kommt so ein messianischer Vers. Jesus hatte auch niemanden, der ihn tröstet. Niemand, der Mitleid hatte mit ihm. Mit der Situation, in der er ist. Aber trotzdem können wir an Jesus lernen und sehen, dass es sich lohnt, so den Weg komplett zu gehen. Und sie gaben mir Galle zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Das sagt Jesus, bekommt es im Kreuz. Die Galle ist so ein bitteres Kraut. Und es war halt zum Berauschen da, zum Betäuben. Ein Betäubungsmittel, wenn du es so willst, um die Schmerzen zu lindern und damit es schneller geht. Weil die Römer auch nicht wollten, dass er dort hängt. Für sie war unschuldig. Ne? War unnütz, dieses Opfer da. Aber Jesus, die berührten die Lippen und Jesus sagte, nein, das will ich nicht. Bis auch Jesus hing da und das Wasser stieg und er war im Schlamm und er kam nicht mehr raus vom Kreuz. Ich meine, er ist Gott und er steht ja da, könnte Legionen von Engeln rufen, die würden ihn einfach, Gott könnte ihn einfach wegbeamen vom Kreuz. Oder ihn zu einem Riesen machen, der 120 Kilometer hoch ist und einfach alles so matsch, was da unten ist, und fertig, in Ruhe. Aber Jesus hängt da und er erträgt dieses Schlammbad, dieses Loch. Und auch wenn sein Herz, und das kennen wir im Garten Gethsemane, sagt so, Herr, ich will hier nicht versinken. Und trotzdem hängt er da und sagt, aber dein Wille geschehe. Und im Endeffekt hörst du seine Worte, es ist vollbracht. Und er geht ins Totenreich und verkündet Sieg. Wo waren wir? Da waren wir. Vers 23. Ihr Tisch vor ihnen soll zur Schlinge werden und zum Fallstrick der Sorglosen. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht mehr sehen, und ihre Lenden sollen alle Zeit wanken. Gieße deinen Grimm über sie aus, und die Glut deines Zorns erfasse sie. Ihre Wohnstätte soll verwüstet werden, und in ihren Zelten wohne niemand mehr, denn sie verfolgen den, welchen du geschlagen hast, und haben sich unterhalten über die Schmerzen deiner Verwundeten. Füge Schuld zu ihrer Schuld, und lass sie nicht zu deiner Gerechtigkeit gelangen. Tilg sie aus dem Buch des Lebens. Ja, sie sollen nicht eingeschrieben sein mit den Gerechten. Harte Worte, ne? Aber das ist Gericht und das Gericht wird kommen. Aber ich find's krass so, weil das hier ist König David. Und David hätte sich rächen können. Wehren können. Aber er in seiner Position geht einen anderen Weg. Den hat er oft gewählt. Wie Saul in der Höhle oder so. Wohin verschont. Oder Absalom, sein Sohn, den hätte er gleich nachjagen können. Tod und Ende und fertig. Und viele andere. Aber David hat die Rache nur Gott überlassen. Hat gesagt, das unnötige Böse will ich nicht tun, sondern du verübe und gib. Verrechen die Schuld mit der Schuld. Und das ist auch für uns weise. Ein Friedensstifter. Ne? Vers 31. Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und ich will ihn erheben mit Dank. Wenn du Gott loben willst, dann sing. Preis ihn. So. Und wenn dein Lied keine Melodie hat, so, dann ist es auch okay. So, ich denke, Lobpreis ist mehr als nur Musik. So, selbst jetzt, wo ich nur den Psalm vorlese, ist es ein Lobpreis für Gott, weil es gibt ihm Lob. Auf Hoffnung hin. Dass bei Gott eingreift, weil er es immer getan hat und es immer tun wird. So, aber Lob Gott. So, und erhebe ihn mit Dank. Und ich finde es schön, wenn wir danken, dann erheben wir Gott. So, aber Dank kommt nicht daher, dass ich mich dran, dass ich überlege, so, für was bin ich dankbar und dann sage ich Dankeschön. So, sondern der Dank, den Gott erhebt, so, und das ist ein Dank, der viel tiefer kommt. Das ist eine Seele, die dankbar ist. So, und dankbar kannst du nicht werden ohne Freude, ohne die Frucht des Geistes. Zuerst muss die Freude über das sein, was Gott wirkt und tut und gibt. Und aus der Freude heraus kommt ein tiefer, ernster eine Dankbarkeit. Und wenn du nicht freudig bist über dein Leben und über das, was Gott macht, dann wirst du nie dankbar sein. Nicht wirklich. So. Aber ich möchte Gott die Ehre geben und dankbar sein in allem, was ich tue. Ich möchte beten und flehen, ja, auch flehen so, und weinen und nach Hoffnung suchend, so, aber in Dankbarkeit. Und das kann nur passieren, wenn Freude, diese heilige Freude da ist in meinem Leben. Weißt du, wenn ich sehe, Gott redet zu mir oder gibt mir was, auch wenn es nur ein Vers ist, so ein, auch wenn es nur ein Moment ist, so ein, oder eine Begegnung, so ein, oder ein Gedanke oder ein Lied, so ein, aber wenn ich sehe, Gott wirkt in meinem Leben und spricht da, so ein, oder hat mir irgendwas geschenkt in meinem Leben als Gnadengeschenk, und wenn es doch nur die Geistesgaben sind, die er dir vielleicht gibt, oder was auch immer, das Herz zu dienen oder zu geben, wenn es ein Moment ist, wo du jemanden erbauen durftest und für jemanden beten konntest oder wo du ein paar Worte hattest, weil du dich aufgerüttelt hast und gesagt hast, na gut, heute geht's mal nicht um mich, ja, soll ich mich treffen mit der Person? So. Und dann 5 Minuten genommen hast, um dich vorzubereiten und Gott zu suchen, was hast du vielleicht was ich der Person sagen soll? So. Das ist, wenn all die Sachen, wo Gott dich benutzt, obwohl du es eigentlich nicht wert bist, dass ein Schöpfer dich benutzt. Weil wir sind es nicht wert. Und trotzdem macht er uns wert dazu durch Jesus. Und wenn du dich daran nicht freust, so, wenn deine Seele da nicht springt und nicht zufrieden ist, so Freude bedeutet so, es macht dich glücklich, es unterhält dich, es erfüllt dich, es bereichert dich, es beschenkt dich und du hast es einfach und das gibt Freude. So, weißt du, dann sind wir so wie meine Kinder. Wenn sich Peter hat letztens hier der Kleine was an den Kopf geschmissen und die heult natürlich, weil es weh tat. So, ne, und ich komme dann hin und sage, du gehst sofort hin, entschuldigst dich. Ne? So, und natürlich geht er hin und entschuldigt sich, weil er mich fürchtet. So, ne? So Arme nach unten, Kopf nach senkt, so geht hin, tut mir leid. Dreht sich wieder um und geht zurück. Ne? So, ich habe das so oft erlebt und 5 Minuten später passiert das gleiche nochmal. Ne? Oder wenn er stänkert oder so. Oder Nora stänkert mit ihm. So, ja. Oder meine Kinder kriegen irgendwas so von jemandem, ein Bonbon oder so. Ne? Und dann freuen sie sich, packen es aus und so, aber sagen nicht danke, dann sagt wir als Eltern natürlich dann, und was sagt man da? So, ja, danke. Ne? Also gehen sie hin und sagen, danke, so, und gehen wieder zurück. Ne? Es ist eine gezwungene Dankbarkeit und eine gezwungene Entschuldigung. So, du merkst, dass das nicht die Seele ist, die da gerade Schmerzen hat, weil mir jemand was Böses zugefügt hat oder sich verbunden fühlt und sich freut so, und deswegen einfach nur überschwänglich sagen muss, Dankeschön, so, sondern das ist einfach ein Zwang. Ja, so, aber das ist nicht Anbetung. So kann ich Gott nicht erheben. So kann ich Gott nicht loben, das ist kein Lobpreis. Sondern wenn die Seele wirklich sich freut über das, was Gott wirkt und was er ist und was er tun wird, dann kann die Seele nicht anders als Danke zu sagen. So, Dankbarkeit bedeutet, du hast es in der Hand, obwohl du es vielleicht gar nicht hast, vor Augen. Und genauso sagt ständig in der Bibel irgendwo, so freut euch. Und tut alles in Dankbarkeit. Das ist so mächtig und so wichtig, so eine wichtige Geistesgabe. Und die kriegt man wo? Nicht durchs Lesen und Nachdenken, so. Diese Geistesgabe der Freude, des inneren Friedens und der Dankbarkeit, die Frucht, die daraus kommt, aus diesem Leben, so kommen nur beim Thron Gottes selber, wenn man Zeit verbringt dort und ihn kennenlernt. Weil jedes Mal, wenn wir zum Thron kommen, wäscht er unsere Gedanken. Und unsere Perspektive verändert sich. Und unsere Einstellung verändert sich. Von der Situation, dem Problem, wo man ist, er erhebt uns von diesem hier unten. Deswegen sagt Jesus auch so, guck nach oben. Und mach dir keine Gedanken und Sorgen um diese Welt hier. Und alles, was damit zu tun hat, so. Ich möchte dir weitaus mehr geben, einen Frieden, der den Verstand übersteigt. Vers 32. Das wird den Herrn angenehmer sein als ein Stier, als ein Jungstier, der Hörner und gespaltenen Ruf hat. Also mehr als so ein Brandopfer zu geben, weil Gott das geboten hat durch Mose, mehr als das Gesetz zu halten, in der Form der Anbetung, sagt David hier, weil er seinen Gott besser kennt als Mose. Ich möchte lieber deinen Namen loben und dir ein Lied singen und aus meiner Seele und meinem Herzen her und ich möchte dich erheben mit Dank, mit Ehre. Weil ich weiß, dir gefällt das viel besser, als wenn ich jetzt einfach nur in den Tempel gehe und mein Klingelbeutel schmeiße und meinen Stier da opfere und dann wieder gehe. Und das muss uns klar sein. Gott ist unser Vater und ich wünsche mir für mein Kind Dankbarkeit. Nicht Dankbarkeit, die erzwungen ist, weil Dorit meine Kinder daran erinnert, sag mal Danke. Ne? Oder gucken, was du gerade Tolles geschenkt hast und wie gut sie geht, freu dich doch mal. Sondern ich wünsche mir echt, dass meine Kinder bewusst erleben und bewusst einfach sehen, dass sie alles haben und sich vor nichts fürchten müssen und es ihnen echt gut geht. Aber in meinen Kindern sehe ich auch mich und oft bin ich vor Gott genauso blind, weil alles Gewohnheitssache ist und alles selbstverständlich wird. In meinen Augen ist es auch nicht selbstverständlich, dass der Schöpfer persönlich zu mir kommt und mir so ein Leben schenkt, weil er es will. Wenn die Elenden sehen, werden sie sich freuen. Ihr, die ihr Gott sucht, euer Herz soll aufleben. Denn der Herr hört auf die Armen und verachtet seine Gefangenen nicht. Nein, nicht. Nicht. Denn der Herr hört auf die Armen und verachtet seine Gefangenen nicht. Himmel und Erde sollen ihn rühmen, die Meere und alles, was sich in ihnen regt. Denn Gott wird Zion retten und die Städte Judas bauen, und man wird dort wohnen und sie besitzen, und der Same seiner Knechte wird sich erben, er wird sie erben und die seinen Namen lieben, ja, die werden darin wohnen. David sitzt da und obwohl er die Situation die gleiche ist, seine Seele ist gerade nicht mehr im Schlamm und versinkt, sondern seine Seele ist erhoben mit dem Lied und mit Dank, mit Perspektive auf die Zukunft, die gut ist.
Das wird dich
Weil er sich erinnert, dass Gott treu ist.
nicht.
Und ich weiß, das ist echt viel verlangt, aber ich würde gerne noch Psalm 70 lesen, weil es geht um das Gleiche und ich will nächste Woche nicht das Gleiche predigen. Ah, du bist ein Mädchen. Psalm 70, Vers 1. Dem Vorsänger von David zum Gedenken. Eilo Gott, mich zu retten, o Herr, mir zu helfen. Und es sollen sich schämen und schamrot werden, die mir nach dem Leben trachten. Es sollen zurückweichen und zu Schanden werden, die mein Unglück suchen. Es sollen sich zurückziehen wegen ihrer eigenen Schande, die sagen, ha, 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 ha. Es sollen fröhlich sein und sich an dir freuen, alle, die dich suchen und die dein Heil lieben. Die sollen allezeit sagen, ja, Gott ist groß. Ich aber, ich bin elend und arm. O Gott, eile zu mir. Meine Hilfe und mein Retter bist du. O Herr, säum nicht. Ja. Gut, ihr habt es überlebt und geschafft. Hat Spaß gemacht, sich Arbeit zu machen. Ja, ich danke dir für den Psalm und ich danke für die Worte und ich weiß, dass es genauso ist, wie ich es gesagt habe. Und selbst wenn man im Schlamm sitzt und vielleicht die Worte dann gerade nicht hören will, ist doch trotzdem der einzigste Weg daraus. Und es ist die Wahrheit. Ja. Und wir alle haben unsere Lasten, aber das ist der einzigste Weg, wirklich geheiligtes Leben zu führen und wirklich Segen zu haben und Freude und Frieden in der Seele. Zu beten, dich zu suchen, zu deinem Thron zu kommen und auf dich zu hoffen und auf dich zu warten in aller Demut. Ja. Du sagst in den Sprüchen, es ist auf dich zu vertrauen und auf dich zu warten, ist besser als irgendwelche Städte zu erobern. So, und ja, und ja, und so oft denke ich, ich muss große Sachen tun, damit mein Problem sich löst, aber ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir wie die Kinder glauben dürfen. Ja. Ja, und ich bitte dich für den Mann hier, dass du ihn errettest. Du siehst, dass er betrunken ist und von der Predigt kein Wort verstanden hat. So, und du siehst, wie kaputt er ist und zerbrochen. Ja, aber das sind die Menschen, für die du gestorben bist. Ja, die Kranken brauchen einen Arzt. Und die Schwachen brauchen jemanden, der sie hält und führt. Ja, und somit danke ich dir für jeden Menschen, den du hier einfach herschickst, weil die Türen offen sind. Ich bitte dich, dass irgendwas heute angekommen ist, dass du nachgehst und wir vielleicht jetzt noch eine offene Tür haben fürs Gespräch und wer irgendwas heute mitnehmen kann von dir. Weil es scheint so, als ob er keine Wahl hatte, als heute herzukommen und das zu ertragen. Ja. Und du bist wunderbar, ja. Also bitte segne uns und segne den Abend und hilf uns, dass wir immer mehr Leidenschaft für dich kriegen und dass du immer mehr unsere Unterhaltung wirst und wir einfach Freude haben, von dir unterhalten zu werden. Und ja, ich wünsche mir das. Ja, und ich sehe die Filme und ich sehe YouTube und für mich wird's alles langweilig. Auch die Spiele und das alles. Alles, was die Welt zu bieten hat, ist immer das Gleiche im Endeffekt und bringt zu nichts, führt zu nichts Gutem, zu nichts, was Bestand hat oder irgendwie Wert hat. Ja, es ist einfach nur Zeit, die weggeht und Kraft und Energie und Leidenschaft. Und ja, und da bitte ich, dass du unsere Herzen durchforscht und dass du einfach immer mehr Freude wirst für uns, so dass wir auch dankbarer werden und das Leben einfach besser wird. Ja, danke, dass du das tust. Und vom Psalm von letzte Woche, dem Vers zum Schluss her, du forderst, dass wir stark sind, aber stärke du, was du gewirkt hast. Und ich danke, dass du in uns allen wirkst und uns einfach auf den Weg bringst so, und der Veränderung. Und jetzt wirke auch und dann sei treu und gnädig und führe uns auch zum Vollbringen, dass es dann noch Sieg hat und wir vollendet sind. Und danke für den Abend, Herr. Ja, wollen Anbeter werden. Und von dir auch lernen, was es heißt zu beten. Ja. Amen.